dass er zum Beispiel, mich, dass er hinter mir gestanden ist, mich von hinten so umarmt hat und so ein bisschen an mir umeinander genädelt hat, ne, und sagt dann irgendwann, sag mal, Schatzi, wieso hast denn du in der Wohnung ein BH an? Möchtest du Schluss machen? Du hast dem Ganzen ein anderes Label verpasst und hast gedacht, ich bin sackenfaul und denke die ganze Zeit drüber nach, aber ich denke mir einfach, ich brauche die Zeit. Auf was ich total Lust hätte, ist mal ein historischer Film. Jetzt gar nicht festgemacht an irgendeinem besonderen Jahrhundert, sondern einfach was, wo man sagt, okay, eine Person, die es im besten Fall wirklich gegeben hat, wo viel Recherchearbeit drinsteckt.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Und heute mit der Christine Eichsenberger. Mir kommt der Name schwer über die Lippen, weil ich das nie zu dir sage. Ich sage immer Chrissy. Wollen wir dabei bleiben? Chrissy Eichsenberger.
Sehr gerne. Grüß dich.
Herzlich willkommen. Es handelt sich bei diesem Podcast um ein Rendezvous, Ringelstädters Rendezvous. Und wie es beim Rendezvous üblich ist, müsste man sich erstmal kennenlernen. Sprich, du darfst dir kurz vorstellen, wer du bist, wie du dich selber siehst in wenigen Sätzen. Können aber auch mehr sein.
Ich bin die Christine Eichsenberger, ich bin Kabarettistin und Schauspielerin, ich is gern Kaiserschmarrn und ich bin froh, dass du mich eingeladen hast, damit wir endlich mal lange zum Reden kommen.
Ja, Kaiserschmarrn steige ich natürlich sofort ein, mit oder ohne Rosinen?
Mit.
Oh.
Ja, gut, dann gehe ich halt jetzt wieder, gell?
Mit Mandeln.
Schön war's.
Mit Mandelsplitter oder ohne?
Ja, mit. Und Zwetschgenröster.
Zwetschgenröster auch noch.
Ja.
Das ist bei mir wirklich, ich habe ein Riesenthema mit dem Kaiserschmarrn, weil ich mag eigentlich Kaiserschmarrn, aber keine Rosinen und keine Zwetschgenröster. Also, was mache ich? Ohne Rosine mit Apfelmus.
Mhm. Ja,
ich habe ein Geschenk für dich.
Du darfst trotzdem weiterleben.
Ich habe ein Geschenk für dich.
Ui.
Jeder Gast und jede Gästin kriegt ein Geschenk und es ist dann immer ein bisschen ein Hinweis aufs erste Thema, das wir haben. Du darfst es also öffnen. Ja.
Ja, obwohl das hier auf dem Tisch steht und ich damit die Tischplatte, was ich eigentlich nicht berühren darf.
Du darfst die Tischplatte schon berühren für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nur nicht draufhauen, weil sonst klingt es so.
Jetzt, so mag ich es am liebsten. Die Podcasts höre ich am allerliebsten, weil ich ein bisschen schäbert
verstehe. Genau, wo es die ganze Zeit kracht und man die Hälfte nicht versteht.
So, sag mal, hast du das selber gebackelt?
Nein,
natürlich nicht.
Ich habe es einpacken lassen von meiner lieben Redakteurin Kathi.
Oh geil, was ist das? Kann man das rauchen?
Nein, das kann man nicht rauchen. Es ist, wenn dann, zum Rauchen.
Ah, das ist ein... Oh,
direkt
unter Mikro.
Unter Mikro. Sag's, was ist?
Es ist ein Flammenwerfer fast schon. Es ist
genau,
ein Feuerzeug.
Ein Feuerzeug.
Da schon her.
Und das ist das erste Thema quasi, über das wir reden wollen heute. Wahnsinnig auscheckt, oder?
Das ist krass. Also wie lange hast du dafür überlebt?
Überlebt?
Überlegt.
Da habe ich fast 55 Jahre überlebt dafür.
Das habe ich mal gedacht.
Nein, ich war im Auto gesessen und habe gedacht, die Chrissy, was könnte ich dir schenken? Und dann habe ich natürlich an die Serie gedacht, für die dich so viele Leute kennen, Marie fängt Feuer im ZDF. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich da ja mal mit dir drehen durfte.
Das hast du wieder verdrängt gehabt,
das
hab gell?
Ich echt verdrängt gehabt.
Das haben aber alle verdrängt, weil du hast ein wunderschönes Feinripp-Oberteil angehabt und das ist dann auch nass geworden. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals was Schöneres gesehen habe als
Also ich mag jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorgreifen. Die sollen sich's anschauen in diversen Mediatheken. Aber es war schon so, dass ich fand, dass selten jemand von einem Wasserstrahl so gut abgeschossen wurde wie ich.
Das ist auch die einzige Folge, die FSK 18 ist.
Aber nicht aus erotischen Gründen, sondern aus Gewaltgründen.
Absolut. Das liegt ja manchmal nah beieinander. Nein, das war wirklich schön. Also da hat mich echt gefreut, dass du dich da.
Ich hatte so Bock, mit dir zu drehen, weil wir haben noch nie gedreht zusammen.
Na, absolut.
Wir haben überhaupt so, vielleicht kann man so einsteigen, bevor wir dann doch über Marie ein bisschen reden. Wir haben so eine lustige Geschichte, finde ich, miteinander, weil wir kennen uns schon total lang. Also aus diesen Vereinsheim-Zeiten habe ich dich
als auf du das
die
nur moderiert hast,
Bühne auch viel moderiert und wieder runter.
Ja.
Da warst du nicht einmal allein auf der Bühne, da warst du mit dem Öller, glaube ich, Zusammen mit Thomas Oeller?
Mit Tobias Oeller.
Tobias Oeller, meine
ich? Ja, jetzt habe ich selbst Tobias Oeller gesagt, aber Tobias Oeller. Und dann war ich aber solo, da habe ich mit Ballkontakt war ich dann
genau,
unterwegs.
Und dann habe ich dich immer wieder, haben wir uns quasi dann immer natürlich immer wieder begegnet. Dann warst du natürlich bei mir in der Fernsehsendung. Wir haben immer so voneinander gewusst und gehört und uns gesehen, aber ja, wir haben nie zusammen gearbeitet. Und dann haben wir gedacht, das mag ich jetzt mal wissen. Und dann habe ich Marie fängt Feuer, fand ich dann eine gute Gelegenheit.
Ja, du hast wahrscheinlich ja die Rollenbeschreibung gelesen und hast dir gedacht, hey, das ist aber, also wenn ich dafür kann, Krimi-Preis.
Der hieß, ich weiß was, die Rolle hieß, ein Nachbar.
Ein Nachbar, was? Wie die Caro Watzke bei uns die blonde Frau jetzt gespielt.
Die hat jetzt übrigens schon wieder blonde Frau gespielt.
Nein, wirklich, aber das ist es. Das ist es in der Filmbranche. Wenn du das einmal gut gemacht hast, die blonde Frau, dann wärst du immer wieder für die blonde Frau besetzt. Ne?
Jetzt ist ja Marie, bitte lobe mich gleich für diese Überleitung, auch eine blonde Frau.
Absolut.
Hast du eigentlich zur Feuerwehr irgendeinen privaten Kontakt gehabt vorher schon in deinem Leben?
Gar
also warst
nicht.
Du am Land irgendwie da aktiv?
Nein, gar nicht. Also wir waren immer so traditionell bei uns in der Familie im Musikverein, weil ich habe ja Blockflöte gespielt. Und Gitarre.
C oder F?
Frag mich nicht.
Also alt oder sopran?
Alt.
Alt.
Mhm. Und Gitarre und mein Vater und mein Bruder sind beide Musiker. Mein Bruder ist Schlagzeuger, mein Vater spielt alles, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Die waren immer im Musikverein, aber wir waren jetzt nie so bei den Trachtler, so Blattler oder Schützenverein oder eben auch Feuerwehr zum Beispiel, überhaupt keine Berührungspunkte. Das erste Mal war, da war ich gerade frisch 18 geworden oder war ich nur 17, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen ersten, ich komme gerade aus Wien, nicht mehr dazu sagen, da war ich das erste Mal blunzenfett.
Blunzenfett ist ein schöner Ausdruck.
Ja. Ja, da war ich wirklich, da war ich bei so einem Feuerwehrfestel, ne, Jubiläum von der Feuerwehr Schliersee und habe das erste Mal Alkohol konsumiert.
So spät?
Mhm, ja, ja. Meine Mama war sehr streng, was das angeht. Die hat gesagt, das ist das Jugendschutzgesetz. Ne? Sag ich, ja, da steht da drauf, dass ich Bier trinken darf, nicht in diesem Haushalt. Sag ich, ja, okay, dann warum sagst du das mal? Egal. Und da war ich aber das Wochenende bei meinem Papa. Das heißt, da hatte ich Ausgang, weil meine Eltern sind ja getrennt schon sehr lang. Und war bei der Feuerwehr Schliersee und habe dann so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, war das Wodka, irgendwas. Also es ist höchst greisliches Gesurf, aber in dem Stadium, in dem ich da war, haben gedacht, das probiere ich aus. Jetzt geht es richtig rund und da, glaube ich, habe ich zwei getrunken. Dann habe ich der Feuerwehr einmal um das Feuerwehrhaus gespieben und habe meinem Papa angerufen um 23:30.
Okay.
Und der hat mich dann abgeholt.
Und war das dein Bewerbungsschreiben für die Serie?
Absolut. Das steht Geschichte bei mir bei Crew United drin, ne? Bei den Skills, bei den Fähigkeiten. Was kann sie? Speiben um ein Feuerwehrhaus. Na sicher. Was meinst du, warum ich die Rolle gekriegt habe?
Und wie war das dann, als du die Rolle gekriegt hast? Du warst zu der Zeit, würde ich jetzt mal mich trauen zu sagen, als Schauspielerin so kleine Sachen halt gespielt, viel Komödiantisches. Am Theater habe ich dich zumindest nie in Erinnerung, dass du da irgendwie gewesen wärst.
Nein.
Und dann eine Hauptrolle zu kriegen, das ist doch schon krass eigentlich, oder?
Ja, das war auch krass. Also ich hab zu dem Zeitpunkt eben mit Tobi Oeller und mit Peter Rixner und mit der Biene Schreiber, wir waren so, ne, so Gruppe auch von mehreren Leuten und habe bei so einem kleinen Kurzfilm mitgemacht vom Tobi. Und das war total fein, aber ich habe jetzt da irgendwie keine Berührungspunkte gehabt mit der ganzen Filmbranche. Und dann war ich mit dem Kabarett ja schon solo unterwegs und war auf der Bühne und da war der Spätzl von mir gesagt, der auch Schauspieler ist, der Ben Blaskowitsch. Er kommt vorbei, schaut sich die Show an und er nimmt einen Spätzl mit und das ist mein jetziger Schauspielagent gewesen. Der Christian Kemme, der saß dann da im Publikum und hat sich das angeschaut und hat danach zu mir gesagt, du, wie schaut's aus, wollen wir zusammenarbeiten? Ich habe gesagt, was machst du? Ich habe gesagt, also Film.
Eigentlich nicht.
So Filmzeug. Dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann hat er gemeint, er kann mir jetzt nichts versprechen. Und dann kam eben eine Casting-Anfrage rein. Das war, die erste Anfrage war für Marie fängt Feuer.
Ach
für,
echt?
Ja.
Das war die allererste?
Die allererste. Krass. Für die Nebenrolle allerdings, also die beste Freundin von der Marie. Und dann haben sie mich während des Casting-Prozesses umbesetzt auf die Hauptrolle.
Und dann war es eigentlich so, dass das war damals noch Wiedemann und Berg, die Produktionsfirma, wollten mich unbedingt gern haben, aber der Sender, das ZDF, war sie da noch nicht so ganz schlüssig, weil man mich halt überhaupt nicht kennt hat. Und gesagt haben, ja, das, ob das so funzt, ne, für Sonntagabend waren wir da noch, jetzt sind wir Donnerstag, 20.15 Uhr, das muss schon jemand sein, den man irgendwie ein bisschen kennt. Und dann hat der damalige Produzent, der Peter Fröhlich, zu mir gesagt, du, wir schicken den jetzt nochmal ein Demoband, wir machen nochmal ein Casting, wo du alles an Emotionen spürst, was du, das kannst du. Und wenn sie dann Nein sagen, dann haben wir alles probiert. Und das haben sie dann gemacht. Und dann hat ZDF gesagt, okay.
Warst du Schülertheaterspielerin? Warst du irgendwann mal auf einer Schauspielschule? Warst du? Null.
Nein, das, ehrlich gesagt, also auf dem Gymi habe ich das schon gehabt, da war das hat dramatisches Gestalten geheißen. Und unser Musiklehrer damals, also das war so ne, in der Oberstufe, halt so ein Grundkurs. Und unser Musiklehrer damals, der hat halt viel mit dem Freien Landestheater Bayern gemacht und da haben wir den Rattenfänger von Hameln aufgeführt und da war ich dabei in einer Rolle der
Krippenspiel,
Nein, das war nicht, habe ich niemals gemacht. aber da war ich die Ratschkattel.
Maria, weißt du, so eine schöne Maria wärst du gewesen. Wieder Marsch.
Nein, da war ich eine Ratschkattel, die hat gar keinen Text gehabt, die hat nur irgendwie am Brunnen gestanden und gemacht, so.
Naja.
Und genau, das war anscheinend, und aber das war alles, was ich da irgendwie großartig gemacht habe. Und mit dem Tobi Oeller bin ich aber schon ewig befreundet. Der hat mich da damals gesehen und hat gesagt, der wird einmal was. Und hat viel so Musical-Geschichten gemacht. Und dann habe ich quasi auch zum Singen angefangen und so und habe bei zwei seiner Musicals mitgemacht. Aber dass ich jetzt, also das war nie intrinsisch bei mir, dass ich irgendwie gesagt habe, boah, ich will das unbedingt machen.
Aber wie war das dann am Set? Ich meine, jetzt mache ich das ja auch schon länger. Das ist ja eine Situation, in der man sonst im Leben nie ist. Und vor allem, ich finde ja, dass dieser komödiantische Schauspielerberuf, den du ja da auch vollführst quasi, total das Gegenteil ist, nahezu von dem, was so Solo-Kabarettistinnen auf der Bühne machen. Nämlich, du musst, wenn es pressiert, 12-mal die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln gleich machen können. Mhm. Konntest du das einfach, weil du diszipliniert fleißig bist? Also ist das was in deinem Wesen steckt? Oder hast du gar nicht drüber nachgedacht und hast dann nachher oft nach so Drehtagen gedacht, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber scheinbar hat es funktioniert?
Ja, also das war am Anfang, war das wirklich, ich war bei dem, da gab es noch Warm-ups, das hat man ja nicht mehr bei jeder Produktion, dass du dir am Tag des ersten, vor dem ersten Drehtag quasi triffst und irgendwie mal so abcheckst, wer ist wer und was passiert am nächsten Tag und so. Und da ist mir dann am Ende dieses Warm-ups so ein Fetzen in die Hand gedrückt worden und hat gesagt, ne, das ist der Dispo. Und ich habe gedacht, was ist denn ein Dispo?
Was ist der Dispo?
Keiner. Und da stand halt dann drauf, wann ich wo sein muss, aber ich habe das alles überhaupt nicht lesen können. Ich habe gedacht, was sind das alles für Namen? Wer will hier was von mir? Und das war schon echt extrem seltsam. Also ich habe dann rausgefunden, dass ich abgeholt werde anscheinend zu einer gewissen Uhrzeit und welche Szenen dann gemacht werden.
Aber das klingt jetzt wirklich krass, weil die haben nicht einmal vorher irgendwie Probedrehs gemacht mit dir. So.
Na?
Krass.
Also ich habe bei den Castings halt, ne?
Ja, aber das schon, aber so, dass man mal so einen Drehtag macht, wo man,
Da wüsste ich ehrlich gesagt jetzt gar nichts. Na, das war kaltes Wasser. Und dann, also wenn ich mir jetzt, sage ich mal, die ersten beiden Folgen von Marie fängt Feuer, die wir im ersten Jahr gedreht haben, wenn ich mir die jetzt nochmal anschauen würde, dann würde mir schon auffallen, dass da einfach im Verlauf, in der ganzen Stringenz der verschiedenen Szenen wahrscheinlich alles nicht so ganz cool ist, ne? Weil jetzt bereite ich mich natürlich ganz anders vor. Jetzt schaue ich mir nicht nur die einzelnen Szenen an und denke mir, ah, okay, das ist der Text und emotional bin ich ungefähr da, sondern das muss ja auch irgendwie als einen roten Faden haben. Und da, glaube ich, gab es einige Szenen, wo sie in einer Szene super drauf waren, in der nächsten schreit sie umeinander. Also, aber gut.
Kann es sein, dass, also ich finde ja, dass, also ich glaube, ich habe dir sogar geschrieben, als ich das erste Mal gesehen habe und mir hat das so taugt, weil ich dich tatsächlich so natürlich fand. Und das ist ja mein Thema mit Schauspielerinnen und Schauspielern, dass ich das meiste so gestelzt finde oft. Und du kamst irgendwie so, vielleicht war es genau diese Unverblümtheit, dahin zu gehen. Und dann, das wäre die Frage dazu, wäre, da hast du das total Und auf der Bühne aber hast du immer schon dir so Figuren gesucht und hast eigentlich selten. Und ich habe mir immer gedacht, wieso ist die Chrissy eigentlich, wenn sie schauspielert, wirkt sie so natürlich und auf der Bühne, wo es jetzt normal wäre, dass man natürlich ist, da sucht sie sich dann Rollen. Kannst du das beantworten oder ist das jetzt zu weit gefasst?
Das kann ich da gar nicht so genau sagen. Also beim Film war es schon so, dass, das habe ich der Produktionsfirma auch von Anfang an gesagt, die hat gesagt, ich habe mir auch für die Castings keinen Regisseur oder irgendwie einen Coach oder sowas geholt, weil ich wollte, dass das so authentisch wie nur irgendwie möglich ist. Mhm. Ja? Also das ist eine Rolle, die ja sehr nah an mir dran ist. Das ist ein Mädel vom Land, ne? Die aber schon moderne Züge hat. Aber das war mir da wichtig. Auf der Bühne, die Bühne war ehrlich gesagt nie so richtig mein Ding. Wenn der Tobi mir dann jetzt so hip pusht hätte, mittlerweile ist es das, aber wenn der Tobi nicht gesagt hätte, hey, das ist was, das kannst du richtig gut, dann glaube ich, hätte ich das wahrscheinlich beruflich auch so nie gemacht, ja. Im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen, die aus sich heraus immer gemeint haben,
was hättest denn du gemacht aus dir heraus?
Ich hätte Grundschullehramt gemacht.
Hast du ja auch, oder? Ja. Du hast also, das studiert, aber.
Genau, ich habe das studiert, aber ich bin nicht ins Referendariat gegangen, sondern ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einmal aus, wenn das mit dem Kabarett, was mir immer mehr Spaß dann gemacht hat, wenn das so 5 Jahre immer stetig bergauf geht und vielleicht noch irgendwas dazukommt oder sowas, dann bleibe ich da dabei. Aber ich glaube, die Rollen sind am Anfang immer auch ein gewisser Schutzmechanismus gewesen. Ja.
Und was hat dir so Spaß gemacht an diesem Kabarett?
Die Interaktion mit dem Publikum, glaube ich. Also dieses...
War lustig. Nicht einmal das, was du machst eigentlich, sondern... Na. Okay.
Also dieses sich gegenseitig befeuern und irgendwie auch das Gefühl haben... Man holt sich gegenseitig ab, ja, und ist einmal, also gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, bin ich total froh um diesen Schutzraum jetzt mit dem Publikum, ne? Dass ich das Gefühl habe, ich bin einmal 2 Stunden raus aus dem Ganzen draußen, weil ich mich sehr viel apolitisch irgendwie beschäftige und mir ist das manchmal echt ein bisschen,
kommen wir nochmal, ich mag diese Rollen, das interessiert mich total, weil ich ja, da müssen wir fast, glaube ich, mal in der Sozialisation reingehen, wo du genau und wie du genau aufgewachsen bist. Du hast ja gesagt, am Schliersee, also für den Niederbayern, Postkarten, Oberbayern.
Ja.
Schön.
Ganz schön.
Landschaftlich schön. Und dein Papa, hast gesagt, Musikant, aber nicht hauptberuflich vermutlich, oder?
Genau, mein Papa ist Bodenleger, also das ist mittlerweile in Rente, aber mein Papa ist Bodenleger, meine Mama ist Hotelfachfrau. Also ich bin sehr... ländlich geprägt und irgendwie in Anführungszeichen konservativ.
Bodenständig.
Ja, absolut, genau. Ja.
Und wie war so das Leben als Kind nehmen wir mal Alter mit 8? Warst du draußen?
Ja, war schon früh draußen. Absolut. Also wir haben ja ziemlich in der City von Schliersee gewohnt.
Okay, und da gab es eine Gang, jetzt heißt man jetzt, oder? So eine Street-Gang.
Genau, später dann Sixpacks auf an der Esso-Tankstelle. Nein, wir haben einen Laden gehabt in Schliersee, also Teppich und Gardinen in Eichsenberger hat das geheißen, bis wir das alles dann bei Chivo und so weiter kaufen haben können, aber ziemlich zentral, da ist jetzt eine Apotheke drin. Und hinter dem Haus, da war auch große Wiesen und so weiter. Und da waren wir halt mit den Nachbarskindern immer unterwegs. Gleich gegenüber war die Schule, einmal über die Straße drüber.
Warst du ein Mädel-Mädel oder warst du ein Jungs-Mädel? Oder beides und
also,
wurscht?
Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, da habe ich schon von beiden immer Züge gehabt. Ich habe gerne im Dreck gewühlt und habe mir irgendwie aus Baumrinde Schnitzel gebaut. Und ich habe aber genauso mit Barbie-Puppen gespielt. Ja.
Was konntest du? Also weil du vorhin hast du gesagt, du bist in dieses Schauspiel reingestolpert, über den Tobi Oeller bist du eigentlich ins Kabarett reingestolpert. Eigentlich wolltest du aber Grundschullehrerin machen. Mhm. Was war das Erste, wo du dich erinnern kannst in deinem Leben, wo du gedacht hast, das kann ich?
Also ich glaube, dass das schon beim Film so war, da habe ich mich relativ schnell in dieser Rolle vor allen Dingen aufgehoben gefühlt. Ja. Mhm. Weil der habe ich ja sehr viel von mir irgendwie mitgeben. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann da sehr authentisch und nah an mir dranbleiben, ohne mich selbst jetzt zu spielen. Aber Das fand ich irgendwie großartig. Die ersten Jahre mit dem Kabarett waren tatsächlich, da habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, ich komme, wenn ich mich unsicher fühle, in so Overacten rein, ja. Also ganz viel drüber und ganz viel drauf und ganz viel Gas und so, was es gar nicht braucht. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, je mehr ich da rausnehme und die Rollen aber trotzdem scharf darstelle, sage ich jetzt einmal, desto besser ist es letztendlich. Und jetzt bin ich auf der Bühne, habe ich mir die Freiheit gegeben, auch mehr ich zu sein. Ich habe immer gedacht, ich muss mich sehr abgrenzen von dem Bühnen-Ich, was eigentlich Bullshit ist. Weil das ist das, was ich für mich rausgefunden habe. Je authentischer ich bin dort oben, desto mehr haben die Leute das Gefühl, die gehen mit mir gemeinsam durch diesen Abend durch. Und mir kann eigentlich nichts passieren. Die sind eh alle wegen mir da. Sehr fein. Also außer als Abo-Publikum.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du lustig sein kannst? Also und zwar so, also es gibt, also ich habe immer wieder, erzähle ich das gern, weil ich habe das gemerkt als Kind, mhm, in so Verwandtschaftsrunden, wo mir schnell langweilig war, dass ich dann irgendwas parodiert habe oder kopiert habe und das habe ich dann einfach gemacht. Und dann haben die gelacht und dann hat sich die Situation verändert. Also das war meine Schnittstelle im Leben, dass ich gemerkt habe, es gibt was, wenn du das tust, dann verändert sich wirklich die Situation.
Die Stimmung im Raum.
Genau. Auch, ja. Hast du das, war das bei dir auch so oder warst du, ich war aber lustigerweise, um nur das zu ergänzen, jetzt im schulischen Umfeld zum Beispiel überhaupt nicht sowas wie ein Klassenclown. Mhm. Das gar nicht. Also ich war jetzt nicht klassisch extrovertiert. Ich glaube, ich war nur, wenn es sich irgendwie komisch angefühlt hat, dann wollte ich das halt verändern.
Genau, also da würde ich dir jetzt zustimmen, dass das Humor schon immer so ein bisschen meine Coping-Strategie war. Ne? Also wenn Situationen irgendwie seltsam waren, dann habe ich immer versucht, das mit Humor in irgendeiner Art und Weise aufzulösen. Aber dass ich dir jetzt sagen könnte, es gab so ein Ereignis oder sowas während der Schulzeit oder Kindheit oder sowas, könnte ich da jetzt gar nicht so sagen. Ich habe eh ein bisschen Probleme, mich zu erinnern, sage ich mal, vor meinem 14. Lebensjahr ungefähr.
Echt?
Weiß ich nicht so wahnsinnig früh. Also ich weiß immer, ich habe so Erinnerungen im Kopf, bin mir aber manchmal nicht so sicher, ob die nicht von Fotos kommen, weil ich habe Fotos dazu. Aber dass ich jetzt wirklich eine komplette Situation dann aus meiner Kindheit erzählen könnte, nicht so direkt. Jetzt könnte man natürlich tiefenpsychologisch sagen, vielleicht habe ich da einiges wegverdrängt.
Was ja nicht schlimm wäre. Also was ja so sein kann. Also wenn es eine Trennung gibt, zum Beispiel von Eltern, dann ist man, glaube ich, als Kind, erinnert man sich an das davor. Also um alles, was da drum ist, mag man sich einfach, glaube ich, erstmal nicht erinnern.
Ja.
Oder man mag sich an den Schmerz nicht erinnern und darum erinnert man sich an das andere auch, glaube ich, nicht.
Genau, so. Also das dem würde ich so zustimmen, sage ich jetzt einmal. Weil die sind ja schon sehr, sehr lange getrennt, ne? Und ich meine, das war 97, von dem her, da war das noch nicht so üblich, dass Eltern sich, ja genau, also weil das war ja richtig ländlich.
Diese Chrissy, versuch's nochmal.
Ja,
diese Chrissy, die da umeinander streunert, sag jetzt mal am Schliersee, hinter diesem Teppichgeschäft mit den diversen Kindern aus der Nachbarschaft, hat die diese Typen, die da so rumleben, also im Wirtshäuser, bei Festl, hast du die als Kind, Jugendlicher schon beobachtet und hast die so nachgemacht und wolltest so reden wie die? Weil das ist ja schon was du total gut kannst, finde ich so.
Also das hat mir immer schon gelegen, erstens verschiedene Dialekte und auch so Typen irgendwie in mich aufnehmen und sowas. Also heute darf man irgendwie vielleicht sagen, das ist irgendwie negativ konnotiert, dass man Leute dann so nachäfft oder nachmacht oder sowas, aber ich habe das eher, glaube ich, so ein bisschen aufgesaugt, weil es gibt einfach gerade auf dem Land
doch Figuren, so, wo man sagen kann.
Wo man sagt, das bleibt direkt hängen, ne? Das Gesicht, das Zusammengesoffene. Aber das habe ich schon gern gemacht. Doch, auf jeden Fall.
Und hast du das dann denen auch, also warst du mutig und hast mit denen dann, also hast du verarscht auf Deutsch gesagt oder hast du das dann andere vorgespielt?
Nein, das habe ich andere vorgespielt, wenn dann. Also wie gesagt, ich kann mich da nur rudimentär erinnern, aber im Familienkreis war das schon üblich.
Und jetzt kommt man an die Situation, dass du Lor auf die Bühne gehst. So. Das war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, würde ich jetzt mal vermuten, so Ende der 2000er.
2012.
So, ja, genau. 11, 12 hätte ich jetzt gesagt. Da stehst du da oben, wolltest eigentlich Lehrerin werden und flüchtest dich ein bisschen in diese Figuren, sage ich jetzt mal. So habe ich jedenfalls, da habe ich gedacht, ich erfahre eigentlich nicht, wer du bist. So absolut kann ich mich nur erinnern.
Ja.
Und hast du diese Angst gehabt, dass man da so zu einer Ulknudel, das ist so ein schlimmes Wort, aber es gibt, ich habe das Gespräch mit vielen schon gesprochen, auch mit der Luise zum Beispiel, mit der Kinzer, die ich wahnsinnig gern habe. Und dann auch gesagt, wenn man so viele Rollen spielt, ist man da nicht in dieser Gefahr, dass man dann so eine, nur noch so die Haut drauf Lady ist.
Mhm.
Hast du das gehabt, oder?
Also ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich das nicht schon öfter gelesen hätte in der Presse, ne? Also dass sie dann schreibt, die Ulknudel vom Schliersee, so, wo ich mir denke, ja, gut. Wenn man sich, glaube ich, die Programme von vorn bis hinten auch wirklich mal anschauen würde und auch da einsteigt, um was eigentlich im Kern geht, dann ist es nicht nur, da müsste man ja einen Artikel nicht nur schreiben, dass am Anfang steht, das und das hat sie angehabt und der ist ganz lustig und blond und Busen hat sie auch, pfiat euch selber, schaut es euch an. Oder auch nicht. Genau, aber ganz am Anfang war das ja so, vielleicht war es auch deshalb, weil ich, wie gesagt, ich habe das mit dem Grundschullehramt gemacht, weil ich immer schon ein gewisses Sicherheitsbedürfnis gehabt habe. Ich wollte eigentlich einen Job haben, wo ich sage, okay, ich bin die Erste bei mir aus der Familie, die studiert, daraus möchte ich was machen. Nicht, dass der Druck von daheim kommen wäre oder sowas. Als ich damals gesagt habe, ich mache mich jetzt mit dem Kabarett selbstständig, haben meine beiden Eltern irgendwie gesagt, das ist eh schon passiert. Oder? Also es war nicht so, dass die mir da voll dagegen geredet haben oder sowas. Aber dann war das so, dass ich ja mit dem Tobi war ja schon 2 Jahre so unterwegs, ne? Und dann waren wir eigentlich gebucht gemeinsam für so einen Firmenauftritt. Und du warst ja für so Firmenfeiern sehr gut bezahlt. Der Tobi hat keine Zeit gehabt und hat dann gesagt, du pass auf, ich schreibe dir einfach mal 40 Minuten, dann gehst du da hier und machst das allein. Dann habe ich gesagt,
also gleich die volle Hardcore-Nummer.
Spinnst du? Ja, Vollgas. Das heißt, das, was am Anfang passiert ist, dass ich, da habe ich ja noch gar nicht selber wirklich was geschrieben, weißt du? Also wenn natürlich das so ist es ja bei vielen Kolleginnen und Kollegen nicht, dass dir ein Text präsentiert wird, den du dann entsprechend interpretierst, ist das mehr Schauspielarbeit. Und das kann dir jetzt mehr liegen, der Text, oder kann dir weniger liegen. Ich habe am Anfang, glaube ich, auch noch nicht so das Selbstbewusstsein gehabt, zum sagen, okay, ich könnte da selber was machen. Und über die Zeit bin ich ja erst selber zum Schreiben gekommen. Und das, glaube ich, ist das, was man jetzt auch spürt.
Schreibst du richtig oder bist du jemand, der beobachtet und irgendwie im Café sitzt und da passiert was Krasses und dann merkst du das?
Absolut. Aber das muss ich mir aufschreiben, sonst vergieße ich es sofort wieder. Also ich schreibe mir schon Situationen mit, die dann auch ins Programm einfließen, aber so ein Tag ist bei mir, also wenn ich schreibe, dann muss ich mir wirklich in der Früh mal einen Kaffee und sitze mir hier und recherchiere und schreibe.
Wenn ich dir jetzt spontan frage, was war die letzte so lustige Szene, die du erlebt hast, quasi, wo du gedacht hast, die muss ich mir jetzt aufschreiben, kannst du erinnern?
Da fragst du mich jetzt was. Wüsste ich jetzt gar
oder
nicht.
Oder aus deinem letzten Programm vielleicht eine Szene, die es dann ins Programm geschafft hat, wo dir das passiert ist?
Also ich sage mal so, es geht ja quasi in diesem letzten Programm, oder in diesem aktuellen Programm Volle Kontrolle geht, ist ja der Bogen so ein bisschen, dass der Lebensgefährte eingezogen ist, wie bei Bubs, man wohnt auf 50 Quadratmeter Dachgeschosswohnung und man nimmt sich so
das Leben.
Große...
Entschuldigung.
Also, und man hängt sie dann am Taschstock auf.
Das war's. Schöne Pause.
Ich wünsche euch noch ein wunderbares Leben. Ich beende hier mit meinem. Das ist sehr schön.
Die erste Assoziation gewesen, man nimmt sich das Leben. Und zwar erst gegenseitig und dann gemeinsam.
Genau. Und Natürlich. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja,
ah ja, genau,
jetzt weiß ich wieder. Lustige Geschichte.
Genau. Und das sind halt natürlich, wenn du, also wir haben, ich habe so größere Themen wie jetzt was ich, Lieferengpässe oder Chipmangel oder das Thema Wasserstoff als Energie oder irgendwie sowas, was ich dann so aufs Kleine runterbreche, wie wir als Paar quasi damit umgehen.
Okay.
So. Das sind so die, so darum geht es so im Großen und Ganzen, aber es gibt natürlich auch so kleinere Situationen mit dem Partner, die es durchaus ins Programm geschafft haben, wie jetzt beispielsweise, dass es ja in Beziehungen auch zwischendurch dann zu Konflikten und zu Unsicherheiten
Ach,
und zu Ängsten kommt. Ja, das mag dir nicht so bekannt sein. Dass er zum Beispiel, dass er hinter mir gestanden ist, mich von hinten so umarmt hat und so ein bisschen an mir umeinander genädelt hat, ne, und sagt dann irgendwann, sag mal, Schatzi, wieso hast denn du in der Wohnung ein BH an? Möchtest du Schluss machen? Ne? Das sind so kleine Zitate von ihm, die es...
Aber krasse Meldung auch.
Ja,
absolut. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist halt wirklich stattgefunden.
Ja,
Respekt.
Das hat wirklich ganz genauso
stattgefunden. Aber auf was wollt ihr, da stelle ich mir natürlich so eine Frage, auf was wollt ihr raus? Wollt ihr, dass der BH weg ist?
Ja, absolut.
Ach so, okay, ja. Alles klar.
Ganz genau.
Okay, da bewegen wir uns also.
Da bewegen wir uns.
Okay, hast du dieses, hast du gesagt, Energieerzeugung... es schafft's, also wie bricht man das Thema runter?
Wasserstoff als Energieträger.
Ja, Wasserstoff als Energieträger.
Da geht es letztendlich darum, dass man Dinge ganz leicht selber daheim herstellen kann. Ja, also weil das neue Credo ist ja so ein bisschen so Unabhängigkeit selber machen, dass du halt nicht mehr so abhängig bist von irgendwelchen Schurkenstaaten und sowas. Und dann versuchst du es als Paar, dich davon unabhängig zu machen. Versuchst zum Beispiel im Thermomix Penicillin herzustellen oder halt beim Thema Wasserstoff
geht das wirklich, oder?
Das werde ich jetzt nicht auflösen.
Oh Gott, ich bin so wahnsinnig jetzt. Da haben wir irgendwie...
Cliffhanger.
Okay.
Muss mich nochmal ändern.
Okay, alles klar.
Oder beim Wasserstoff, dass du ein Glas Wasser nimmst, einfach zwei Elektroden rein, Strom anschließen und dann läuft diese Elektrolyse, dieses Verfahren. Und dann kannst du halt schauen, okay, wenn du ein neugieriger Mensch bist, so wie ich, funktioniert das auch mit anderen Dingen, Nutella zum Beispiel, kriegst dann Wasserstoff, Sauerstoff, Butterschmalz, Brennpaste, Bauschaum, solche Geschichten beispielsweise.
Oder? Also das ist jetzt echt schlimm mit mir, so eine Besprechung. Ich nenne es jetzt sofort Besprechung, weil das fühlt sich, weil ich ja technisch total, also null bin.
Ja.
Das heißt, alles, was du jetzt gesagt hast, hintereinander an Wörter, klingt für mich total professionell. Insofern glaube ich sofort, dass das alles funktioniert. Jeder andere Mann, der jetzt zuhört, sagt, hahaha, wahrscheinlich, aber ich frage mich ja bis heute, warum das 16er Ampere ist, dann ein 230er und dann ein 360er und kein 460er. Das verstehe ich zum Beispiel nicht.
Ah, okay,
bis
spannend.
Heute nicht.
Das sind so Fragen, die du dir so stellst.
Ja, ich kann da kurz die Geschichte erzählen. Wir haben gespielt mit der Band, dann bin ich aus dem Bierzelt, dann haben wir in so einem riesen Bierzelt gespielt, dann bin ich hinten raus und musste aufs Klo nach der normalen Show, also vor den Zugaben quasi. Und habe halt mir erlaubt, hinter das Bierzelt zum Schiffen, ich sage jetzt mal ganz klar.
Ja, da wo andere
schnacken,
schiffst du
hier. Dann hat einer geschrien, bist du wahnsinnig, du kannst ja nicht in 63er reinbrunzen. Und da war was Stockmauer und finster und ich habe halt nicht gesehen, dass ich offenbar in unmittelbarer Nähe von dem Starkstromkasten war. So. Und auch, statt dass ich drüber nachdenke, auf dem Weg zurück, dass ich jetzt gerade dankbar sein soll, dass ich überlebt habe,
ja,
habe ich drüber nachgedacht, warum sagt der 63er, und nicht 64er. Jetzt
und
haben wir ja hier im Bayernwerk, ich könnte es eigentlich mal auf kurzem Wege
Und das hast du nie nachrecherchiert, oder was? Also so
Doch, aber es geht wie so oft bei so technischen Sachen, sagen Leute so Sachen wie, ja, das ist heute so.
Ja, heißt halt so. Oder 5 Minuten Monolog genau, und du sagst, ja cool, danke.
Umspannungsding, die Länge, Querschnitt von einem Kabel, schieß mich tot so.
Ja.
Aber in Wahrheit hätte man es trotzdem einfach 64er nennen können, ja, damit so Leute wie ich nicht ständig mit einem Fragezeichen rumlaufen. Also, wir waren im Haushalt, in dem kleinen Mikrokosmos von der Chrissy und ihrem Thermomix, wo sie Dinge herstellt, die man vielleicht essen kann. Oder auch nicht.
Absolut. Ja.
Kochst du eigentlich? Gern und gut?
Also, Kochen ist ehrlich gesagt nicht so komplett mein Ding. Kochen stresst mich ehrlich gesagt eher.
Das ist eine wahnsinnig diplomatische Antwort für Nein.
Nein,
stresst dich? Warum?
Ja,
Was stresst dich daran?
Also, ich sag mal, für mich selber kochen stresst mich jetzt nicht so extrem. Für andere Menschen kochen, das lade ich mir auch nie jemand, ne, stresst mich schon.
Weil?
Weil ich möchte, dass das einfach so perfekt wie möglich dann.
Da war's wieder.
Ja. Dass das einfach funktioniert alles und dass das super schmeckt und dass ich dafür einen Michelin-Stern kriege, im Zweifel. Und für
bist
mich
du
selber,
so perfektionistisch mit allem?
Ja. Ja.
Okay, drum volle Kontrolle auch?
Ja.
Okay.
Die ich natürlich nie habe.
Naja, das ist ja das Problem.
Die einem hauptsächlich abhanden kommt, die Kontrolle.
Ja.
Aber es ist einfach, ich weiß nicht, du bist ja auch viel auf Tour. Die meiste Zeit wird da halt eh was Cooles kocht und so. Und bei mir daheim ist das, es gibt Leute, die entspannt das, jetzt zum Beispiel wie Garteln oder sowas.
Mich zum Beispiel. Mich erdet das einfach.
Ja, absolut.
Ich habe da, sobald ich in der Küche stehe und hantiere, merke ich, da bin ich jetzt verortet und da geht's mir jetzt.
Ja.
Also mir geht's. So auf Tour habe ich das oft nicht.
Das verstehe ich. Also ich verstehe jeden, bei dem das so ist. Bei mir ist das eher so, dass ich mir denke, oh, jetzt müsste ich was essen und das bedeutet, ich muss dafür erst einmal kaufen. Was brauche ich dafür?
Eier.
Genau. Oder kann ich es nicht einfach abwarten bis morgen, weil morgen habe ich wieder einen Auftritt und kocht mir jemand was.
Und dann isst gar nichts, oder was?
Na, Schmarrn.
Dann isst schon was, oder?
Ich hole mir halt dann was oder ich mache mir halt einen Salat oder irgendwas mache ich mir schon, aber ich ziehe jetzt daraus keine Energie.
Was erdet dich dann? Also was, wenn du jetzt früh unterwegs bist, ich finde, das ist ja so ein
Sport.
Okay, Kunststück, finde ich, in unserem Beruf, dass man diesen Übergang schafft. Also ich finde, wenn man dann wieder ein paar Tage daheim ist, dann ist eh wieder gut so.
Ja, fein.
Aber dieser Übergang ist, finde ich, auch nach bei mir jetzt fast über 30 Jahren immer noch ein Thema.
Mhm.
Bei dir ist es Sport.
Ja.
Ich habe dich letztes Mal gesehen beim Sepp Maurer.
Ja.
Kinema.
Sportschule.
Kann man an der Stelle mal grüßen. Den
kann man
den
ganz
wunderbaren
lieb grüßen,
Sepp Maurer.
Bussi-Chef.
Und das ist ja, ich war da natürlich auch schon und hab dich da gesehen so, und das ist ja jetzt nicht einfach Sport machen.
Es ist letztendlich schon ein bisschen eine extremere Version davon. Ja.
Und da komme ich jetzt sofort zurück zu dem Thema Perfektion, weil man könnte ja einfach, so wie ich, ins Fitnessstudio gehen.
Das
so
mache ich ja auch.
Seine dann, Runde machen, so regelmäßig, ein Stündal. Und dann wieder hat man was gemacht und hat vielleicht insgesamt 600 Kalorien verbrennt und dann geht es einem schon mal besser und man kann bei der Wahl des Abendessens sagen, ah, das habe ich mir jetzt verdient. So. Wenn man zum Sepp Maurer geht und dort trainiert, dann hat das damit gar nichts zu tun, sondern da geht es um Grenzen, an die Grenze gehen und drüber.
Ja.
Was löst das in dir aus? Warum machst du das?
Also abgesehen davon, dass ich mich mit dem Sepp einfach super verstehe, weil ich finde, dass der wahnsinnig lustig ist, aber er schafft es irgendwie, dass dieses Rad in meinem Schädel aufhört zum Laufen. Also weil das ist was Sport bei mir schon immer ausgelöst hat. Also
Denkstopp.
Diese ewigen Gedankenkreisen, was muss ich noch alles machen, was muss noch alles gemacht werden, warum habe ich selber und jenes noch nicht geschafft, und so, das hört damit einfach auf. Und das hört bei mir auch beim Boxen auf. Und deswegen habe ich gesagt, also ich habe jetzt mal ein Jahr lang war jetzt mal nicht dort, weil es einfach, weil jetzt ja sehr arbeitsintensiv war, aber dieses Jahr habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen Veränderung, ich möchte mal ein bisschen mehr Pausen einbauen. Jetzt könnte man irgendwie sagen, also eine Pause kann man auch anders nutzen, indem man einfach irgendwo sitzt und blöd schaut. Und das mache ich auch, aber Sport befreit irgendwie meinen Kopf und meinen Geist. Und das
aber noch nicht, jetzt haben wir noch nicht geklärt, das verstehe ich alles.
Ja.
Aber es ist ja, geht ja ans Extrem.
Hm.
Es geht ja drüber. Also das Hirn schaltet, also vielleicht ist das aber auch eine Frage der körperlichen Konstitution, weil bei mir schaltet das Hirn aus ab Viertelstunde auf dem Radl fahren, dann merke ich, jetzt bin ich damit beschäftigt, diese Pedale zu treten zum Beispiel. Aber ist das bei dir dann, ist die Grenze einfach weiter weg oder geht es um etwas, was dann erst kommt, was ich jetzt vielleicht gar nicht kenne?
Ich muss damit nichts erreichen. Nur ist es auch da so letztendlich, dass der Sepp da irgendwas erkannt hat, was ich oft, also indem ich gar nicht schlecht bin. Im Gegenteil,
okay.
Ich bin da ganz gut. Und für das, dass ich, also ich will mir das überhaupt nicht selber loben, sondern der trainiert ja hauptsächlich Extremsportler.
Ja, ja.
Ja, das sind Leute, Triathleten, das sind Bodybuilder, das sind Boxer.
Skifahrer.
Genau, und Boxerinnen vor allen Dingen.
Ja, ja, die habe ich mal getroffen.
Tina
dort.
Ruprecht.
Die Tina Ruprecht.
Brutale.
Wahnsinn.
Alter. Und wir haben einfach mal so angefangen, weil ich wollte mich ja auf Marie fängt Feuer vorbereiten, als die Kommandantin geworden ist, und da wollte ich so ein bisschen Veränderung. Ne? Also da ging es jetzt gar nicht zwingend nur um das Körperliche, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte, dass die Marie ein gutes Vorbild ist und dass man irgendwie sieht, okay, die hält sich fit. Ne?
Okay,
auch wenn
also
es ist eine
echte Power.
Genau.
Keine Gespüde.
So, und dann habe ich eben, da war ja der Sepp bei dir auch in der Sendung, zusammen mit Luki.
Ja, genau.
Und daraufhin, stimmt. Genau, wo mir die Dart-WM gedönst.
Ja, stimmt. Das haben. War der Auslöser.
Diese Phallus-Symbole. Ja, ja, als Trophäen.
Habe ich immer noch daheim.
Wirklich?
Ja.
Ja.
Mhm. Also eine Kopie. Ich habe ja nicht gewonnen.
In so einem Glasschrank.
Ich habe alles im Glasschrank, ja. Ich könnte, da könnte man jetzt eine Stunde drüber referieren, was bei mir alles im Glas zum Beispiel.
Ja.
Nein. Der Bömbel.
Der Bömbel?
Ja.
Na,
wir haben einmal Eisstockschießen gemacht und da haben wir keine Trophäe kaufen können, weil das wäre zu teuer gewesen, und dann haben wir so einen Klobömpel vergolden lassen. Das schaut richtig schön aus. Ich möchte aber zurück zu dem eigentlichen Thema.
Genau.
Also,
und
du,
daraufhin habe ich einen Sepp angerufen oder habe ihm geschrieben auf Instagram, habe ich gesagt, du, keine Ahnung, ich habe da nicht gewusst, wen der alles trainiert. Ich habe gewusst, dass der Sportschule hat, und ich wollte einen Personal Trainer, den ich irgendwie cool finde.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir super gern. Und dann haben wir zusammen trainiert und so. Und mit der Zeit bin ich da halt immer besser geworden. Und jetzt bin ich halt ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich glaube, wo man sagen kann, ich kann ganz gut mithalten.
Bist du so richtig fit dann? Würdest du sagen, du bist so
ich bin gut fit.
Oh, krass, wenn man das sagen kann.
Doch, also ich glaube, meine Ausdauer ist manchmal noch nicht so 1A, aber so krafttechnisch bin ich schon.
Die Chrissy, die das macht, ich stelle mir das jetzt gerade vor, du kommst irgendwie nach so einem Training, das Hirn ist mal frei.
Mhm.
Das würde, und das hast du ja schon angedeutet, auch heißen, dass das Hirn ohne sowas nicht frei ist.
Ja.
Das heißt, bist du jemand, der im Kreis denkt, also immer wieder von vorne, oder bist du jemand, der den das am meisten stresst, weil er immer zielgerichtet denkt und merkt, dass man vom Denken das nicht gemacht ist, sondern man müsste es machen? So, also es gibt ja diese zwei Grundtypen, sage ich jetzt mal, ja. Oder bist du so ein Kreisdenkerin, oder bist du so aufs Ziel hindenken, aber nicht ins Machen kommen?
Na, also ich glaube, ich denke relativ viel im Kreis manchmal.
Okay.
Das ist leider so. Aber vielleicht ist es auch irgendwie eine Kombination. Es ist nicht so, dass ich keine Ziele habe oder sowas. Ne? Ich weiß schon, es müssen Dinge gemacht werden, dringend. Und da kommt dann so das Thema Prokrastination so ein bisschen dazu.
Also ach echt? Dann bist du eigentlich faul auch noch.
Aufschieberitis. Also es ist eine ganz weirde Kombination. Es ist gut, dass wir uns mal unterhalten. Und
ja, aber das ist wirklich interessant.
Ja. Und das macht den Druck ja dann noch größer. Also
du verschiebst gern Sachen,
ja.
Denkst aber drüber nach.
Ja.
Und es.
Und ich denke dann die ganze Zeit drüber nach, wann ich das eigentlich. Ich müsste doch das jetzt machen. Wie lange habe ich jetzt nur Zeit? Ach, jetzt habe ich nur ein bisschen Zeit und so läuft es.
Kann das sein, dass du nicht akzeptiert hast, dass du am besten funktionierst, wenn du unter Druck stehst?
Möglich, müsste ich mich mit meiner Therapeutin drüber. Müsste die länger mich mit dir unterhalten.
Na, aber das ist ja, also das gibt's ja. Das ist, ja. Man gesteht sich das, glaube ich, nur so schwer ein, weil man irgendwie so denkt, Druck ist was Schlechtes. Aber ich zum Beispiel war in der Schule schon so, dass ich die und im Studium die Arbeiten, die zu schreiben waren, habe ich angefangen zu einem Zeitpunkt, wo andere schon ausgedruckt haben.
Ja.
Also das war einfach so. Und dann habe ich es auch gekonnt. Also was ich damit sagen will, ist, dass man da liebevoller mit sich selber sein kann, dass ich zum Beispiel bei mir gelernt habe, dass ich ganz lang brauche, dass ich Sachen denke und dann habe ich es aber auch fertig und dann kann ich es ganz schnell umsetzen. Also die Zeit, die ich drauf verwende, ist die gleiche wie andere. Es ist nicht länger.
Du hast es eigentlich, du hast es vielleicht einfach nur umetikettiert, oder?
Das kann sein. Jetzt wurde es. Du weißt, ich hab mal
so, wie weise er da sitzt und sagt, du musst es einfach nur akzeptieren.
Umetikettieren heißt ja nichts anderes als.
Du hast dem Ganzen ein anderes Label verpasst und hast dir gedacht, ich bin sackenfaul und denk die ganze Zeit drüber nach, aber ich denke mir einfach, ich brauche die Zeit. Ja, aber vielleicht hast du trotzdem recht.
Also, das ist ja nicht. Umetikettieren ist ein schönes Wort für sich schönreden.
Ja. Ja, jetzt kommen wir hier in ja, weil Tiefen,
ich mag nicht von mir die Meinung haben, dass ich ein weirder Dauer-Think-Tank bin, der...
Na, aber schau mal, Hannes, vielleicht musst du da einfach ein bisschen liebevoller zu dir selbst sein und ein bisschen ehrlicher.
Aber das ist ja das, was ich bin. Durch das Umetikettieren, wie du es nennst.
Ja.
Weil dadurch bin ich für mich damit okay.
Aha.
Ich habe aber trotzdem, ich glaube, dass ein Funken Wahrheit dran ist, dass ich gelernt habe, das Vertrauen zu haben in mich, dass das schon zu was führen wird. Dass das jetzt nicht eine vergebene Zeit, Liebesmühe ist, dass ich da jetzt im Kreis denke, sondern dass ich schon weiß, es ist noch immer irgendwas dabei rausgekommen.
Also dieses Vertrauen habe ich mittlerweile auch, dass ich denke, also das fällt mir nicht in jeder Situation leicht, aber es gibt Situationen, wo ich denke, es ist nur immer was geworden. Mach da nicht so einen Kopf. Es ist nur immer irgendwie gut ausgegangen. Es wird auch dieses Mal gut ausgehen. Bloß bis ich an den Punkt Kim dauert es ein bisschen. Ne?
Ja, das ist aber normal.
Ja.
Das haben aber, glaube ich, Leute, die nicht so viel nachdenken, auch und vielleicht sogar als Dauerzustand. Also, dass die halt dafür gelähmt sind.
Kannst du festmachen, ab welchem Zeitpunkt du das umetikettiert hast? Oder ist es einfach im Laufe der Jahre so passiert?
Ich glaube, ich kann es sagen. Bei mir gab es einen großen Schnitt im Leben mit meinem Beruf, mit dem Umgang mit meinem Beruf und all dem, was ich mache, also mit meiner kreativen Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Und das war, dass ich Sachen früher und ganz lang unbedingt wollte, also sehr ehrgeizig war, ohne genau hinzuschauen, ob das tatsächlich noch zu mir so richtig passt. So. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das loslassen habe und mehr so mich so treiben habe lassen und selber den Druck rausgenommen habe und schauen wir mal, was passiert, kam von außen quasi der Erfolg oder die Bestätigung und dann habe ich daraus gelernt.
Okay.
Also ich habe versucht, dieses, was da im Großen passiert ist, dass ich irgendwie 15 Jahre versucht habe, Konzerte zu spielen, wo mehr als 50 Leute kommen, dass ich plötzlich im Zirkus Krone stand mit was ganz was anderem eigentlich, was ich vorgehabt habe, aber es hat funktioniert und dann habe ich gedacht, okay, so wie du es dir denkst, ist vielleicht gar nicht die beste Variante, aber es wird was kommen, was die beste Variante ist. Und das versuche ich immer so im Kleinen meine Schlüsse zu ziehen, dass ich meiner schlechtesten Eigenschaft, die ich habe, nämlich der Ungeduld, dass ich die hin und wieder ausschmiere.
Ist bei dir Leistung ein Erfolgstreiber? Hast du das Gefühl? Weil das habe ich manchmal. Ich denke manchmal, durch Leistung bin ich.
Nein, das habe ich gar nicht.
Ah ja, spannend.
Ich habe so viel verschiedene Sachen im Kopf, die ich alle machen will. Und am liebsten soll die ganze Welt jetzt so schnell funktionieren, dass das da ist. Aber es hat nichts mit Leistung, sondern es hat mit einer unfassbaren, schier endlosen Lust bei mir was zu tun, mit Fülle. Und mit dass man die Möglichkeiten hat. Du kennst es ja auch, wenn absolut. Das mal einigermaßen läuft, dann hast du ja plötzlich alle Möglichkeiten. Kannst jetzt ja ein Buch schreiben, du kannst einen Film dran, du kannst ein Programm machen, du kannst für andere was machen, du kannst Regie machen. Und ich will das dann alles machen. Wird mir aber natürlich binnen kürzester Zeit alles zu viel.
Ja.
Das ist dann mein Problem. Ich habe das Problem, dass wenn ich einen Kalender anschaue, dann schaue ich das an und denke
mir,
da ist ja total viel Platz.
Was?
Da denke ich mir dann. Da sind dann noch, dann, weil ich total vergesse, zum Beispiel, dass Sachen, die da stehen, eine Vorbereitung brauchen.
Boah, das passiert mir auch immer. Ständig. Das war letztes Jahr ganz extrem, da habe ich echt gedacht, so, du bist so blöd.
Ja.
Da habe ich dann im Winter noch ein Filmprojekt, einen Weihnachtsfilm in Berlin angenommen, habe aber gleichzeitig eine Premiere mit einem neuen Programm gehabt, plus Vorpremieren, plus aber der Film in Berlin hat ja auch bedeutet, dass ich da für Kostümproben auffahren
natürlich
muss. Maskenproben.
Genau, das meine ich.
Leseprobe, bababs. Und das blende ich immer komplett aus. Ich sehe dann, ah, okay, es sind so und so viele Drehtage, das geht ja schon irgendwie.
Ja, es ist, klingt wahnsinnig wenig plötzlich.
Genau. Und dann machst du das und da habe ich echt dann im November immer gedacht, so, und jetzt?
Langt's mal.
Jetzt ist wirklich hier Ende Gelände.
Es geht zum Sport.
Ja, wenn ich das dann nicht auch noch machen kann, weil dafür dann wirklich teilweise keine Zeit ist, weil ich bin ja dann zwischen Berlin und Bayern und Köln mit dem Zug umeinander gefahren. Da ist dann, also wenn da nicht ventilmäßig irgendwas geht, Problem.
Wie wirst du, wenn du überfordert bist, wirst du dann autoaggressiv oder lasst du es raus?
Nein, ich konnte es nicht so gut rauslassen, ehrlich gesagt. Also ich werde wahnsinnig, ich habe letztes Jahr gemerkt, ich werde wahnsinnig fahrig.
Das verstehe ich total.
Also wirklich schwitzt alles und ich fange an so zum, also fast schon so ein bisschen Burnout-Gedöns. Ne?
Ja.
Also so.
Bist du grantig?
Ja.
Und wie zeigt, also man sieht es dir an, aber du lässt nicht raus, was los ist, oder?
Ja,
so, okay.
Also ist es schon so, dass ich, glaube ich, gelernt habe, dass ich über Dinge reden muss. Mit meiner Familie und mit meinen engsten Freunden oder sowas, aber ich dachte das nie. Es gibt ja Leute, die explodieren. Das komme ich irgendwie nicht, weil ich immer denke, der andere konnte jetzt auch nichts dafür, dass das jetzt so ist. Ich bin ja selber dumm, dass ich das jetzt gemacht habe. Also, ist so.
Ja,
es klingt jetzt irgendwie so altklug, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Deshalb, ja, das würde ich mir manchmal wünschen. Wo es explodiert, ist im Auto, wenn keiner.
Wenn du, würdest du eigentlich dich als Komödiantin bezeichnen?
Ja, ich denke schon.
Wenn du jetzt so weiterschaust, so, müssen jetzt keine Ziele sein, so klassische.
Mhm.
Aber wenn du jetzt so weiter tappst, quasi in diesem unsicheren Leben, für das du dich jetzt entschieden hast, wo tappst du da im Kopf so hin? Sind das so, ich bleibe in diesem Zirkel, dieses alle zwei, drei Jahre komme ich mit einem neuen Kabarettprogramm und fange wieder an in der Strobelbühne in Oberhausen, fahre dann zu diesen ganzen, also was ist diese klassischen Tourpläne?
Das. Ja, das
diese klassischen Tourpläne und dann muss ich nochmal nach Freiburg auf die Kleinkunstbörse und dann, oh um Gottes Willen, so. Ist es, und dann bin ich im Lustspielhaus und dann so diese, ist es das, wo du sagst, da etabliere ich mich jetzt so vor mir selber und vor dem Publikum? Oder sagst du, es kann passieren, dass ich irgendwann so eine Sarah-Core-Rolle spiele und im Fernsehen box und schlägert und Superwoman bin?
Ich sag mal so, ich hätte schon Lust, mal auf was bisschen, in Anführungszeichen, also auf ein anderes Genre, was Film und TV angeht. Weil ich habe natürlich mit Marie Fink vorher immer die Möglichkeit, alles Mögliche an Emotionen abzudecken. Also jetzt sind ja gerade die 4 neuen Folgen jetzt raus im März. Und als Feuerwehrkommandantin, quasi als Frau in so einem männerdominierten Berufsfeld, mit aber in Anführungszeichen Geigen im Himmel, ne? Einem Mann, eine Frau zwischen zwei Männern und Schmonsetti.
Dreiecksgeschichte, eine meiner Lieblingswörter.
Genau, da ist alles mit drin. Aber ich hätte, auf was ich total Lust hätte, ist mal ein historischer Film. Jetzt gar nicht festgemacht an irgendeinem besonderen Jahrhundert, sondern einfach was, wo man sagt, okay, eine Person, die es im besten Fall wirklich gegeben hat, wo viel Recherchearbeit drinsteckt.
Kannst du reiten?
Also ich weiß nicht, ob ich es noch kann, aber ich brauche wahrscheinlich mal wieder ein paar Stunden, dann wäre ich da schon wieder drin. Das ist natürlich, muss man können meistens.
Ja, darum frage ich, weil das ist wirklich ein Punkt.
Ja, absolut.
Ich habe so mal einen Reitkurs gemacht, aber es hat mich bis jetzt niemand angefragt für so eine Rolle. Das ärgert mich.
Du hast einen Reitkurs gemacht und hast
gedacht, ich muss das da reinschreiben, dass falls ein historischer Film kommt, dass die nicht sagen, der Ringelstädter kann nicht reiten, dann nehmen wir nicht. Ich muss das mal gelernt haben, so einen Reitkurs gemacht über so ein verlängertes Wochenende.
Okay.
Das habe ich gemacht. Aber wie gesagt, das hat bisher niemand danach verlangt.
Ja, das ist wie mein Tanzkurs, so Charleston und Lindy Hop, da haben wir ja eh schon mal drüber gesprochen, was ich mal gemacht habe, damit ich es mir in die Vita reinschreiben kann, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Jetzt habe ich es aber 3 Jahre nicht gemacht und habe es wieder, 4 Jahre nicht gemacht und habe es wieder rausgenommen.
Lass uns doch eine historische Figur für dich suchen, jetzt. Wer könnte es sein? Wer Marie Antoinette? Nein, die stirbt zu früh. Das ist ein Schmarrn. Naja. Aber was wäre so, wär's eine deutsche Figur, eine österreichische, eine britische?
Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt noch nicht im Detail drüber nachgedacht, sondern jetzt so, wo du mich gefragt hast, habe ich gedacht.
So eine Bridgerton-Lady kannst du super spielen, glaube ich.
Ja, irgendwas so in der Richtung.
Und du musst aber immer dran denken, 4 Stunden Maske.
Turmfrisuren, ja. Du, mir hat es ja schon gereicht, dass ich jetzt bei, also was heißt gereicht, als ich jetzt beim Kaiser,
hat man schon gelangt.
Beim Kaiser, ne, so Sky-Produktion, da habe ich ja quasi eine Frau gespielt von ihm. Und da war es auch so, da habe ich so Haarteile und da bin ich auch, ich glaube, 2,5 Stunden oder sowas in der Maske gehockt. Und das war ja auch so, in Anführungszeichen, historisch, ne? Also jetzt aus dem letzten Jahrhundert. Aber ich habe mir im Detail habe ich mir darüber jetzt noch nicht so wirklich Gedanken gemacht.
Und Theater, dass man so die Bullschaft.
Das ist tatsächlich was, lustigerweise da.
Hast du gar nicht,
mich, nein, zeigt es mir gar nicht so. Das andere, was ich gern machen würde, und jetzt aber nicht auf Auftrag oder so, ich würde gern mal ein eigenes Drehbuch schreiben. Da hätte ich irgendwie Bock.
Hast du eine Geschichte?
Aber
im Kopf?
Ja, aber die erzähle ich jetzt nicht.
Natürlich nicht, du wirst ja. Aber du hättest eine.
Ja.
Oder du hast eine.
Ja. Und das fände ich irgendwie schön. Und selbst wenn dieses Drehbuch dann, weil jetzt kommen wir nämlich gleich zum Punkt, deswegen okay, sehe ich dich ausatmen.
Ich sehe dich ausatmen.
Selbst wenn das dann in meiner Schublade vor sich hingammelt. Weil der Punkt ist ja immer, ich glaube, dass Drehbuchautorinnen und Autoren es gar nicht leicht haben. Weil wenn du so ein Drehbuch einreißt, kann es ja sein, dass das erste Mal super ist. Dann schaut der Erste drauf, dann schaut der Zweite drauf, dann schaut die Redaktion drauf, dann schauen die drauf. Alle zerpflücken es irgendwie so, dass vielleicht am Ende des Tages nicht mehr das übrig bleibt, was du dir mal gedacht hast.
Ich glaube, das ist mitunter ein Problem, warum wir schon sehr viel eindimensionale Geschichten sehen. Mhm. Weil sie, glaube ich, von diesen Grundideen, die mal anders waren und mutiger waren, einfach flach getreten werden bis zu dem, dass irgendwie alle damit happy sind. Also das, was in der Politik der kleinste gemeinsame Nenner irgendwann ist, ist irgendwie bei Kreativprozessen leider auch oft so, finde ich.
Oder es wird genauso geschrieben, wie es andere Leute lesen wollen. Ne?
Oh, das ist ganz schlimm.
Ja.
Das mag ich gar nicht.
Und das ist auch schwierig.
Naja, vor allem, weil es ja nicht fürs Lesen Neues da ist. Es ist ja zum Spielen da.
Ganz genau.
Dialoge ist so ein Thema noch. Mhm. Ich finde, man ist so ungerecht oft, wenn man so an der Bühne kommt und schauspielert, weil man so glaubt, man hat so voll die Ahnung von, wie man redet.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel vor kurzem so eine kleine Produktion, also eine kleine Rolle gehabt in der Produktion, wo der Regisseur gesagt hat, du sagst das, auch wenn du der Ringstädter bist, sagst du das genauso, wie es da steht, weil es so sein muss.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass sich alles in mir dagegen wehrt, aber ich habe es gemacht. Und dann war ich, glaube ich, in Hamburg war die Premiere davon und habe mir gedacht, jetzt ist das erste Mal, dass ich sagen muss, das war besser das so, dass ich es so gespielt habe, als das, was ich selber draus gemacht hätte. Hast du dir auch diesen Hässel immer mit dir und den Dialogen und den Texten, dass du eigentlich immer ein bisschen glaubst, ich muss mir auf jeden Fall noch mundgerecht machen?
Nein, nicht in jedem Fall. Mhm. Also ich habe ja, abgesehen jetzt von Marie von Feuer, da habe ich einfach auch sehr viele Freiheiten, wo ich ja froh bin, dass ich die habe. Was auch immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Weil wenn du dann einen Text kriegst und dir denkst, hey, das macht überhaupt, also das hat mit der Rolle per se gar nicht so wirklich was zum Tor. Ich weiß nicht, warum sich da keiner so richtig Gedanken gemacht hat. Und ich passe das dann an, ist das einfach sehr viel Autorinnen Eigenleistung, die ja nicht in Credits oder sonst irgendwas wertgeschätzt wird. Ne? Aber ich habe natürlich ja auch schon andere Rollen gespielt und wenn ich sehe, dass das, also wenn ich ein Drehbuch lese und denke, ja geil, ich weiß, warum da ein Punkt ist und ich weiß, warum das Wort da und da steht und so weiter und so fort. Das hatte ich zum Beispiel bei Toni Männlich Hebamme. haben die Sibylle Tafel und der Sebastian Stoltz geschrieben. Da war mir klar, da muss ich, das sind kleine Wörter, die spreche ich aber auch wirklich mit der Regisseurin dann ab und sage, du, konnte es sein, dass das irgendwie checkst nicht so ganz, das müsste halt, glaube ich, andersrum sein oder so. Oder auch beim Franz Xaver Bogner, da war es einfach so. Du liest das Drehbuch und denkst, das macht für mich jetzt Sinn. Ja? Und das habe ich auch mit dem geklärt, habe ich gesagt, du, wie stellst du dir das vor? Ja, so wie du da stehst, das mache ich mir schon Gedanken, warum das da so steht. Sag ich, ja gut, dann
dachte ich mir hast schon. Du, abschließend vielleicht, mit wem hast du, außer mit mir an diesem einen Tag bei Marie fängt Feuer, aber mit wem hast du gespielt, wo du am meisten so eine Schauspielpower gespürt hast bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin?
Stefan Lucker. Aha. Definitiv. Das ist, also der quasi meinen Vize spielt.
Ja.
Das ist einfach, der Typ ist Wahnsinn. Mhm. Also weil der so ein Gespür hat für Situationen und der denkt auch alles mit. Der denkt das Kostüm mit, der denkt den Raum mit, und der weiß genau, wer seine Figur ist, so wie ich auch. Und wir kämpfen ganz hart und verteidigen die gegenüber allen. Weil wir am Ende diejenigen sind, die natürlich unser Gesicht hinhalten. Und da müssen wir uns im Spiegel anschauen können. Und ich glaube, deswegen ist die Serie auch sehr erfolgreich, weil die Leute es spüren, dass wir.
Jetzt habe ich gerade total begriffen, warum du dieses harte Training brauchst.
Sag's
damit
mal.
Du stark bist und dich verteidigen kannst.
Auch das. Ja, es ist eine Funke Wahrheit ist zumindest dabei. Ja. Gib mal Kraft.
Weißt du, was ich abschließend zu dir sagen will? Das weiß mir jetzt gerade einfällt. Ich finde, dass durch diese Stunde, wo wir jetzt geredet haben, ich den Eindruck, einen anderen Eindruck habe von dir.
Okay.
Und ich sag dir jetzt welchen. Ich finde, dass du viel weicher bist, als ich dachte. In deinem ganzen Wesen. Weil ich habe dich immer so schon freundlich, nett, lustig. Aber weich wäre jetzt nicht was gewesen, was ich...
Ich glaube, es gibt wenige Leute, die mich so beschreiben würden. Weil in der Außenwirkung, glaube ich, schon immer so bin, ich möchte erstens, dass alle gut geht im Sinne von, ich unterhalte die, ne? Hast du alles, passt alles, Dings und da und so und möchte so viel wie möglich von meiner Energie abgeben, wie soll ich sagen,
was Gutes um, die damit anderen
zu, ja? um die anderen zu heben in ihrer Stimmung. Und aber ich glaube, die Leute, die mich näher kennen, und da sind wir jetzt gerade dabei, ich glaube, das ist, da geht es vielleicht einigen so.
Aber
es
ist schön. Du
lässt da nicht viele Leute hin.
Das ist schön. Das fühlt sich gut an. Also du fühlst dich komplett an dadurch.
Ja.
Und das könnte was so ein Genre sein, wo du noch hin, da historische, weiche.
Oide.
Das ist ein schöner Titel auch für die Serie. Mit Chrissy Eichsberger, die historische
Weiche.
Das schauen Sie sicher an.
Da
bin mir noch nicht ganz sicher, wer's, wo es läuft. Wo es läuft? Was ist dein Lieblingsdialekt?
Das Wienerische.
Dann machen wir doch jetzt eine kleine Wienerische Verabschiedung.
Na bitte. Es war mir ein Fest. Ich war sehr froh, dass ich hier sein durfte.
Ja, es hat mir auch gefallen.
Und dass du nicht so ein Arschloch bist,
wie ich gedacht habe.
Ja.
Und wie die anderen sagen.
Also ich bin auch froh, dass wir uns so kennenlernen durften einfach. Und jetzt hau dich über die Häuser, weil mir langt.
Dir reicht's oder? Fährst jetzt zu Hause oder
jetzt
fährst weiter?
Jetzt fahr ich zu Hause.
Ja. Fährst weiter? Ja. Zu Hause und dann kochst du wieder nix.
Dann koche ich wieder nix.
Pfiat dich.